Unsere Städte werden zurzeit immer ungemütlicher, immer lärmbelasteter und. Und die ganzen Maßnahmen tun das ihre. Also Zeit zum Aufwachen, was tut uns als Menschen gut? In diesem Sinne hatte ich den Ralf Otterpohl ja schon mal hier im Studio unter dem großen Titel Raus aufs Land. Das neue Dorf zum Beispiel, das ist eines seiner Bücher. Und ich freue mich, ihn heute wieder hier im Studio wissen zu dürfen, denn er sagt, es hat sich gerade jetzt in dieser Zeit viel, viel getan und er möchte uns einfach mitnehmen in diese Bewegung wieder sozusagen raus aufs Land, hinein in unser Wesen. Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Ralf, du hast im kurzen Vorgespräch warst du regelrecht enthusiastisch. Also ich sprichst, da tut sich jetzt was. Ja. Ja, also ich glaube, das war ein halbes Jahr her, ne, dass du hier warst.
Genau.
Und bist jetzt auch tatsächlich hier, weil sich eine Gruppe gegründet hat hier in Leipzig, unser neues Dorf, die dich eingeladen haben zum Vortrag und Workshop. Und dann haben wir gesagt, okay, dann komm doch einfach auch hier vorbei. Was hat sich getan in diesen Monaten, in diesen anderthalb Jahren, die wir eigentlich eine Ausnahmesituation haben?
Ja, viele Menschen haben gemerkt, dass halt die bestehenden Systeme sehr fragil sind. Also was man vorher dachte, das ist sicher, plötzlich merkt man, Moment mal, irgendwie scheint gar nicht sicher zu sein. Und man ist teilweise ausgeliefert, was für mich eine schockierende Erfahrung war. Ich will eigentlich Kontrolle haben über das, was ich mache. Ja. Ist mir auch weitgehend gelungen, aber solche Situationen sind natürlich so Augenöffner, dass man halt merkt, Moment mal, wie richte ich mich im Leben ein, um nicht plötzlich irgendwo eingesperrt zu werden, jetzt mal in dem Sinne, ich darf nicht mehr aus der Wohnung raus oder irgend sowas. Und das hat viele Menschen bewegt, jetzt aktiv zu werden. Ganz viele Menschen wollen halt raus aufs Land. Viele davon, glaube ich, sehr blauäugig, weil man sucht sich einfach irgendwo eine Immobilie. Die Immobilienpreise auf dem Land sind ja massiv in die Höhe gegangen.
Ja.
Und das ist es aber nicht. Also es sollte mehr sein als einfach eine Flucht. Und deshalb ist jetzt, was ich beobachte, viele Menschen machen sich sehr viel Gedanken, machen Pläne und treffen sich mit anderen.
Ja.
Und das ist so richtig so eine Bewegung geworden. Ich war gerade in der Schweiz unterwegs, habe eine große Vortragstour gemacht mit letztlich 22 Veranstaltungen in zwei Wochen.
Okay.
Und da ist sehr, sehr viel in Bewegung geraten. Die Schweiz hat das Glück, dass die noch sehr viele kleinräumige Strukturen haben, wie auch Süddeutschland, Österreich.
Was meinst du mit kleinräumigen Strukturen?
Ja, dass die Dörfer noch leben und dass die Landwirtschaft im kleineren Maßstab läuft. Und so sind die Menschen dort besser vernetzt und können auch leichter etwas starten.
Ja.
Und wenn wir jetzt hier sind hier in Leipzig, wenn man hier übers Land fährt, riesige Flächen und auch in vielen Gegenden von Nord- und Nordostdeutschland haben wir diese ausgeräumten Landschaften. Und wenn man da jetzt einfach irgendwo aufs Land zieht und sich ein Haus kauft, weil man nur gerade das noch bezahlen kann oder nur das noch kriegt, dann wird man da wahrscheinlich eher nicht glücklich werden.
Ja.
Und insofern ist es halt, dass man guckt, wie will man selber leben, was will man machen und dann positiv, was kann ich beitragen zu einer guten Zukunft. Und das, was ich halt über die letzten eigentlich 15 bis 20 Jahre gelernt habe, es gibt unendlich viele tolle Möglichkeiten, was man machen kann. Also ich bin immer wieder überrascht, wie viele neue Sachen ich immer noch mitkriege.
Ja.
Und das ist etwas, wo Menschen jetzt merken, gerade auch Jüngere, wow, das ist mein Ding, das will ich machen. Und die wenigsten wollen das allein machen. Die meisten sagen dann, okay, hier, wer macht da mit? Es findet sich eine Gruppe, okay, ich mach das, du machst das, da arbeiten wir zusammen. Und dann halt auch eine Vielfalt, dass man jetzt nicht sagt, okay, ich mache jetzt hier irgendwie 40 Stunden irgendwo, Arbeit am Computer, die oft ja relativ sinnentleert ist, wenn man sich es genauer anguckt, und sagen dann, okay, ich will halt das machen, was ich an Talenten in mir trage, Dinge entdecken, ausprobieren. Auch durchaus ein Wechsel zwischen Handarbeit und Kopfarbeit, körperlich und Schreibtisch, ist eigentlich gut, wenn man beides
absolut
hat.
Jetzt, ich merke das auch gerade, ich habe mich in den letzten Monaten und Jahren einfach viel zu wenig bewegt.
Ja, absolut.
Und meinen Körper überhaupt gefordert.
Ja, genau, ja.
Ja, und da ist halt verklebt.
Ja, genau. Ja. Nee, und das ist halt etwas, wo es darum geht, Zukunftsvisionen zu schaffen. Mhm. Und ich habe jetzt in der Schweiz einen Bekannten getroffen, der beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Zukunftsvisionen und sucht, was gibt's da alles. Ich war jetzt ganz gespannt, von ihm dann zu hören, als wir auf das Thema kamen, ja, was gibt's denn alles? Ja, und dann zeigte er auf mich, ja, neues Dorf, und viel mehr sieht er nicht. Und das ist traurig, weil das hat mich schockiert eigentlich, weil es ist die Zukunftsvisionen oder so das werden oft so Medienhypes, ne? Irgendwelche wahnsinnig spacigen Gebäude. Ja, aber sorry, ja, das ist es nicht. Also irgendein Gebäude mit einer schrägen Architektur zu machen, ist zwar auch mal interessant, aber das ist keine Zukunftsvision. Ne? Mhm. Das sind so Pseudo-Zukunftsvisionen. So. Und die Sache, wenn wir irgendwo hinkommen wollen, das ist im Persönlichen so, wenn ich mein Ziel erreichen will, mache ich einen Plan. Ich sollte mir mal Gedanken machen, wo will ich in 5 Jahren sein?
Ja.
Und das machen sehr wenige Menschen, habe ich festgestellt, auch sogar bei denen, die hier bei uns an der Uni, ich unterrichte ja an der Uni, und die Leute, die dann ihren Master machen, frage ich dann, ja, was wollen sie jetzt machen? Und dann kommt erst mal, ich weiß nicht so richtig, also vor
ich guck mal in die Zeitung.
ja, und nicht mal das so richtig, sondern halt vor 5 bis 10 Jahren hatten die alle schon einen Arbeitsvertrag, ne? Was sie auch jetzt haben könnten. Es gibt viele offene Stellen im Ingenieurbereich, ne? Ja. Und man findet gar nicht genug Leute. Und trotzdem sagen die, ja, will ich in die Mühle, will ich jetzt da irgendwie die nächsten 30 Jahre irgendwie ein Statikprogramm bedienen? Und sagen dann, nee, das ist es nicht so richtig, aber wissen oft auch nicht, was
denn
sonst.
Dann,
ne? Ja. Und da merkt man, Moment mal, das ist eigentlich, da hätte man auch schon ein bisschen eher drauf kommen können, mal sich Gedanken zu machen. Und als Teil einer Zukunftsvision, einer gesellschaftlichen Zukunftsvision, habe ich halt das Buch Das neue Dorf geschrieben. Und das ist im Grunde schon mal der Teil, dass man halt auf dem Land sehr viel mehr Möglichkeiten hat, überhaupt was zu realisieren, was Eigenes zu realisieren. In der Stadt ist man im Grunde abhängig von anderen Strukturen, von einem Arbeitsplatz und von den Umständen, die sich ergeben. Und da merken wir jetzt, dass das halt teilweise doch sehr viel wackeliger ist.
Ist es also jetzt die Gestaltungskraft ist so...
Ja, und es hängt an einer Globalwirtschaft, die völlig pervertiert ist,
ja,
gegen die Menschen sehr oft gerichtet ist. Und wir haben jetzt gestern kam die Nachricht von dieser wahnsinnigen Immobilienblase in China, die jetzt hochgeht. Ne? Ein Immobilienkonglomerat, die Geisterstädte ohne Ende gebaut haben. Also es werden Geisterstädte gebaut und Menschen investieren da ohne Ende, weil Realität gar nicht mehr hinterfragt wird. Ne? Immer gesagt, ja, wir haben gute Rendite, und dann wird gar nicht mehr geguckt. Ja, die bauen Geisterstädte seit Jahren, und jetzt plötzlich haben die 300 Milliarden Schulden. Ne? Und das platzt jetzt gerade. Und das ist diese globale Ökonomie.
Bei den Geisterstädten hat man ja spekuliert, dass sozusagen China zum Wall Street und City of London alles sozusagen diese Globalfinanzzentren quasi nach China sozusagen verlagert werden sollten und deswegen diese Geisterstädte schon gebaut sind, aber...
Ja, auch viel mehr, ganze Städte zum Wohnen, wo überhaupt niemand hinziehen will, da gibt es gar keinen Grund, da hinzuziehen. Und das ist so ein bisschen so sinnbildlich, weil die schaffen halt einfach eine Pseudoökonomie, also die nur dreht in Spekulation und Rendite, und wenn die Rendite hoch genug ist, gucken die Leute gar nicht, ob das reales Geschäft ist oder ob da mal wieder so einer der vielen Luftballons aufgeblasen wird, ne? Schneeballsysteme, und dieser Schneeball platzt jetzt und das kann sein, dass das die Weltökonomie jetzt völlig von den Füßen haut. Das ist viel größer als das, was wir vor Jahren hatten.
Und 2008,
ja.
Lehman Brothers.
Ja. Und da hängen viele andere dran, die auch...
Schuldner
ja.
und...
Ja. Okay. Und insofern sollten wir als Menschen, die sich mit anderen Menschen verbinden, sehen, was ist denn eine reale Wirtschaft? Wo können wir mitwirken in etwas, was wirklich Werte schafft, was die Umwelt respektiert, was Arbeitsverhältnisse gibt, die interessant und vielfältig sind und wo wir
nicht
halt
monoton.
Auch, ja, und wo wir halt so auch lokal ein Stück weit unabhängig sind. Klar, auch Austausch, auch international finde ich gut, aber wenn wir alles abgeben und alles von der Globalwirtschaft nur noch kommt, dann haben wir schlechte Karten. Dann sind wir nämlich ein Entwicklungsland und die Leute in Entwicklungsländern, denen geht es oft nicht gut.
Ja.
Und deshalb sollten wir dafür sorgen, dass wir die Stärke, die wir in Deutschland oder im deutschsprachigen oder Mitteleuropa haben, dass wir besonders gute Produkte machen, dass wir noch einen Mittelstand haben in der Industrie, viele kleinere Betriebe.
Der jetzt gerade ein bisschen kaputt gemacht werden sollte. Ne?
Das ist ein massiver Angriff auf die, weil die kriegen keine Materialien mehr. Ne? Das ist wirklich unglaublich und das ist noch lange nicht so richtig durchgeschlagen. Ich höre von vielen, dass die irgendwie die wichtigen Teile jetzt für verschiedene Produktionen nicht mehr kriegen und das heißt, können nicht mehr produzieren.
Allein Schmieröl.
Trecker zum Beispiel.
Schmieröl.
Ja, Schmieröl auch, das ist auch
Schmieröl, alle Hydraulik, wie viele Hydrauliksachen haben wir in der Gesellschaft?
Ja.
Und dann macht man mal das Schmieröl rar.
Ja.
Und schon kommt irgendwas zum Stoppen.
Ja, auch so Chips, ein bestimmter Chip für Traktoren ist nicht mehr lieferbar. Ne? Da stehen die Traktoren da und können nicht ausgeliefert werden. Wenn welche kaputt sind, kann man sie nicht reparieren. Was heißt das wieder? Und dieses Ganze, wenn man sich das anguckt, kann man nur mit dem Kopf schütteln und sagen, Moment mal, ich habe ja auch mal geglaubt, das System ist zumindest so halbwegs seriös, aber ist sowas von absurd und auch selbstzerstörerisch. Und deshalb sollten wir jetzt im Positiven gucken, was können wir machen.
Ja.
Und da ist jetzt das Schöne, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Und da ist halt das Entscheidende aus meiner Sicht, dass die Menschen an ihrer persönlichen Entwicklung arbeiten, gucken mal im Inneren, was ist eigentlich meine tiefste Sehnsucht? Was will ich wirklich, wirklich machen? Und das ist oft gar nicht so einfach. Die Leute stellen sich die Frage gar nicht. Ne? Und dann, wenn man da einmal hinkommt, ne, was weiß ich, meditiert oder was weiß ich, mal ein paar Tage rausgeht in die Natur, ohne irgendwelche Elektronik und dann, ich habe es selber mal gemacht, das ist toll, weil man kriegt so eine Klarheit. Und dann kommen halt so die Hinweise vom eigenen Inneren quasi, was man vielleicht machen möchte.
Also ich glaube, gerade auch da in der Bewegung, ich habe es an mir selber festgestellt, dass ich gesagt habe, ich will mehr mit den Händen tun. Ne? Ja, ich werde mehr Gärtnern.
Mhm.
Und dann musste ich im Rückblick auf dieses Jahr feststellen, ja, warum habe ich es denn nicht schon wirklich gut gemacht mit den Möglichkeiten, die ich jetzt schon hatte. Und dann ist mir aufgefallen, weil du sagst, es ist vorhin blauäugig, dass wir uns fragen müssen, ist es ein Konzept von mir selbst, was ich meine, sein zu wollen, zu sollen oder sonst was? Oder ist es das wirklich? Ja, gibt es nicht, und da bin ich jetzt gerade so am Gucken, gibt es nicht auch noch was anderes, wo ich mit der Hand arbeite?
Ja.
Zum Beispiel Fußreflexzonenmassage als Beispiel.
Ja.
Es ist auch Handarbeit. Ja,
oder beides oder, ne, das
aber
ist ja.
Aber nicht, ne, wir hatten ja das so, Garten, ne, Garten, Dörfer und drei Stunden im Garten arbeiten. Wunderbar, mit die Erde, ich liebe sie zu riechen oder so. Aber dann habe ich mich gefragt, warum habe ich es nicht schon getan.
Ja.
Warum habe ich es nicht schon getan?
Ja, vielleicht ist es ja gar nicht wirklich
genau,
dein Ding.
Das meinte ich.
Also da gibt es halt, da gibt es einen guten Gradmesser. Und das ist, was begeistert mich? Ne? Mhm. Wo denke ich, wow, das will ich wirklich machen? Und wenn dich das da jetzt noch nicht so stark gezogen hat, ist vielleicht wirklich ein Hinweis, okay, ja, das ist vielleicht nicht so dein Hauptding.
Nee.
Und es kann sich hinterher ergänzen, weil ich meine, so ein bisschen Garten zu haben,
absolut,
ist eigentlich so, gehört zur Lebensgrundlage und auch zur Verbindung zur Natur.
Genau, also der Anteil, mhm, ja, also dass, mhm, ich, dass ich wirklich jetzt zum halbwegs Gemüseproduzenten werde, so, mhm, da merke ich, nee, das war ein Konzept,
ja, ja, genau,
von mir selber, das nicht stimmt.
Ja, ja, genau. Ja,
ja, das, ja, nicht stimmt.
Ja, ja, und das ist das Schöne ist ja, das ist nicht nur jetzt zu Gärtnern oder so, sondern es geht darum, insgesamt eine gesellschaftliche Perspektive mal zu erarbeiten. Da gibt es Fragmente von, aber es gibt kein, es wird ja wenig gemacht. Also das ist halt, wenn man so guckt, wo wollen wir als Gesellschaft hin, dann gibt es ja bestimmte Randbedingungen, ne? So Zusammenwirken mit der Natur, Lebensbedingungen, die uns Spaß machen, die uns gesund halten, wo wir mit anderen Menschen gut zusammenleben können.
Das ist das Wichtigste.
Und dann auf der anderen Seite bei den Städten nicht zusammengepfercht zu sein. Ne? Ich meine, die Städte, das wird immer alles teurer und die Wohnungen, immer, die man sich leisten kann, immer kleiner. Und was ist das für eine Perspektive? Wohnen die Leute, das gibt es teilweise in anderen Ländern schon, da wohnen die Leute quasi in so Schuhkartons inzwischen.
Ja, ja.
Und dann ist immer noch eine teure Miete.
Ja.
Und das sind irgendwo so Sachen, wo wir eigentlich sehen sollten, eine Vision aufzubauen, sowohl für, wie kann die Stadt sich entwickeln, aber auch, wie kann man um die Stadt herum, jetzt so einen Gartenring zum Beispiel machen, ja, Gärtnerdörfer, wie soll sich die Landwirtschaft entwickeln, damit da wieder Schönheit in die Landschaft kommt, da wo sie nicht mehr ist.
Das, ne, ist, also diesen gehen wir auf alle Fälle nachher nochmal, Schönheit. Mhm. Schaffen.
Ja, Schönheit schaffen, genau.
Schiller, Friedrich Schiller hat, habe ich jetzt gerade gelesen, in der ästhetischen Erziehung des Menschen, Schönheit ist das Tor zur Freiheit.
Mm, ja.
Und wenn wir unsere Architektur heute angucken, da ist ja nichts Dreidimensionales mehr groß drin.
Mm,
ja, das ist alles zweidimensional, wenn man so will.
Ja,
ja,
ja, das ist auch schon mal ein Ansatzpunkt, wo wir sehen sollten, dass wir die Schönheit überall da, wo wir wirken, reinbringen.
Ja.
Christopher Alexander, Mustertheorie, hat das Lebendigkeit genannt.
Genau.
Lebendige Menschen, die aus Freude wirken, die werden sowas von selber machen.
Ja.
Und diese elenden ökonomischen Zwänge, die aufgebaut wurden, sollten wir einfach mal sagen, Moment mal, sorry, weg mit dem Mist.
Ja.
Wir machen nicht nur Gebäude, wo jetzt eine Minimalfassade ist, alles nur Glas oder das haut nicht hin, weil Gebäude zu bauen, die können 500 Jahre halten. Wir haben viel, viel Baustruktur, die so alt ist.
Ja.
Und dann spielen die Baukosten keine wesentliche Rolle. Wenn ich das über 500 Jahre nutze, spielt es wirklich gesellschaftlich gesehen keine Rolle. Gut, es muss erst mal jemand anfangen und so weiter.
Ja.
Unsere Vorväter haben es gemacht. Ne? Wenn man hier durch Leipzig fährt, fantastisch schöne Gebäude.
Ja.
Und wenn die das nicht gemacht hätten, dann wäre diese Stadt öde. Ne? Weil wenn jetzt nur so diese ganzen Kästen hier rumstehen würden, auch die neueren, das sind dann Kästen mit noch ein paar Winkeln dran. Aber sorry, das ist nicht anheimelnd und das
nicht
ist nicht lebendig.
Ja, nicht lebendig. Lebendig ist ein schöner und menschengemäß hatten wir ja auch mal.
Ja, genau. Ja? Das ist ein guter Gradmesser.
Und
und für die Stadt ist halt, dass die man muss es zusammen sehen. Also die Stadt kann nicht ohne das Umland sein. Das Umland könnte ohne die Stadt sein. Aber vielleicht ist es fürs Umland auch schön, dass es eine Stadt gibt. Da sind besondere Sachen. Da ist eine andere Art Leben noch. Das kann sich gegenseitig befruchten. Und für wie kann man um die Stadt herum vieles aufbauen? Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Wenn man an die Städte denkt, die verdichteten Städte, jetzt nach Verdichtung, jedes freie Grundstück wird noch dicht gemacht und reingebaut.
Erleben wir hier in Leipzig gerade extrem.
Nach Verdichtung, ja. Das ist was, wo Politiker mit werben, nach Verdichtung, als ob das was Gutes wäre. Es heißt wirklich, es wird immer enger, Freiräume sind weg. Ja. Und ich habe als Jugendlicher Städte erlebt, die unendlich viel Freiräume hatten. Das waren die alten Gewerbehallen und so weiter.
Ja, Brachgebiete zum Beispiel, ne?
Ja, da hat man Leute besucht, die haben eine Wohnung gehabt von 300 Quadratmetern, weil das so ein altes Gewerbeding war. Und das waren wirklich so, da konnte man was gestalten und auch was aufbauen, auch was produzieren, haben auch einige gemacht. Und diese Freiräume sind immer mehr weg. Und jetzt, wenn wir jetzt aber sagen, okay, wir wollen die Zukunft so gestalten, dass es für Menschen angenehm ist, dass man seine tiefsten Sehnsüchte da verwirklichen kann, muss das anders werden. Das ist im Moment das Gegenteil eigentlich, ne? Also man ist im Grunde immer mehr fixiert, muss da und da irgendwie eine Arbeit machen, weil man da Geld für kriegt. Und der erste Schritt, um eine Stadt lebendiger zu machen, der relativ einfach umzusetzen ist, dass man da hinkommt, dass auf den Gebäuden, wo immer es auch geht, Dachgärten sind. Mhm. So absurd, dass in den teuersten Lagen der großen Städte wird Raum verschenkt, weil auf den Häusern sind einfach irgendwelche blöden Dachmaterialien, die oft noch irgendwie giftig sind oder öde Flachdächer. Zum Glück kommt ein bisschen Dachbegrünung jetzt, aber das ist ein Schritt zu wenig.
Mhm. Wir haben
erarbeitet, wie man richtige Dachgärten bauen kann. Ist bei Neubauen nicht wirklich schwierig. Es ist auch finanzierbar. Das ist ein kleiner Aufschlag auf die Miete. Dafür hat man einen Garten auf dem Dach. Oder Leute können Gärten für sich da mieten, wenn sie wollen. Da gibt es verschiedene Modelle. Aber wenn man das jetzt als Perspektive hat, dann ist das doch schon ganz was anderes. Wenn ich jetzt halt in einer Wohnung in der Stadt sitze, ich merke da in der Wohnung gar nicht, ach, ist jetzt Sonnenuntergang schon oder nicht. Ich kann aber aufs Dach oben rausgehen und dann bin ich ja auch, wenn da überall Gärten sind, in der Natur.
Also praktisch auch die Zugänglichkeit des Daches, so es ein Flachdach ist.
Ja, genau. Ja. Ja, und das ist natürlich jetzt, alte Bausubstanz ist was anderes. Da wird man jetzt nicht ein Dach wegnehmen, aber wo man neu baut, also eine neue Qualität reinbringen. Also wir sollten ja nicht einfach das Alte nachmachen. Also wenn wir jetzt alte Bauten hier nochmal dahinstellen.
Sie wirken dann auch seelenlos.
Das ist dann, ja genau, das ist wahrscheinlich seelenlos und es ist einfach so nach Äfferei oder so. Ja. Ne? Aber jetzt eine neue Willensbildung. Okay, wie sollen Gebäude aussehen? Es gibt zum Beispiel Stefan Böhri, ein Architekt aus Mailand. Der hat jetzt Hochhäuser entworfen, die im Grunde wie so ein Stück Wald sind. Ne? Der hat halt auf alle Balkone sind Pflanzen aufgebaut. Das ist also so gebaut, dass man da richtig auch kleinere Bäume drauf pflanzen kann. Ding sieht toll aus. Ne? Ja. Und das ist vielleicht eher was für südliche Länder, wo zu viel Sonne oft ist. Aber halt hier auch in den nördlicheren Regionen, da könnten halt, wenn überall Dachgärten sind und Balkone auch mehr Bepflanzung haben, Straßen umgestaltet werden, dann könnte die Stadt halt ein ganz anderes Aussehen haben.
Ne? Noch mal kurz zu den Dachgärten. Ich finde das gerade phänomenal. Also wenn die Menschen sich sozusagen im Garten treffen, wenn das sozusagen Allmende ist, also ein Gemeinschaftseigentum und nicht einer, der das Geld hat, sozusagen sein Penthouse mit einem Dachgarten und der hat sozusagen das, sondern die Dächer sozusagen als Gemeinschafts, was heißt Eigentum, aber
ja. Ja, es ist einfach für alle zugänglich, genauso wie man halt, was weiß ich, einen Eingangsbereich hat, vielleicht unten im Hof hat man was, wo alle hin können, kann auch der Dachgarten entweder komplett oder teilweise halt für alle zugänglich sein.
Genau.
Ja. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die mir erst später bewusst wurde. Wir haben ja heute sehr viele alte Menschen, die halt in diese Vergesslichkeit kommen. Und das ist verheerend auch für die Familien, weil da eine unheimliche Betreuung nötig ist. Wenn jetzt alte Menschen, die nicht mehr so orientiert sind, auf einem Dachgarten halt einen schönen Raum haben, da ist keine Gefahr, dass sie irgendwo in Verkehr laufen oder sich nicht mehr zurechtfinden. Und vielleicht ist auch, wenn Menschen gärtnern, altern sie vielleicht auch nicht auf so eine Art, sondern bleiben mehr verbunden mit Natur, Realität, mit sich selber. Hochwertige Nahrung führt auch dazu, dass man fitter bleibt. Und das wäre schon eine Stadt, die mir viel besser gefallen würde. Und warum sollen nicht auch ein paar Leute ein Penthouse haben? Also ich finde, Vielfalt ist gut. Im Moment ist das ausgeufert ins Perverse, ne? Ja. Weil das ist einfach eine Absurdität, dass unglaubliche Vermögen angesammelt werden, völlig sinnlos. Also das ist irgendwie so ein Verhalten, was man vielleicht in der Jugend mal haben kann, immer sammeln und Masse zusammenbringen. Aber das ist kein... Das ist ein Zeichen von fehlender persönlicher Entwicklung oder halt auch von narzisstischer Prägung, wo halt einfach die persönliche Entwicklung halt fehlt. Und da wäre es halt wichtig, dass die Menschen Möglichkeit haben, im persönlichen Wachstum weiterzukommen, Zugang zu dem kriegen, was sie wirklich wollen und dann halt auf einen guten Weg kommen. Und dieses irgendwie Vermögen anzuhäufen, das ist eine extrem niedrige Entwicklungsstufe. Einige der Leute sind auch recht langweilig. Ich habe sehr, sehr reiche Leute kennengelernt.
Ja.
Manche sind monofunktional, Geld vermehren. Wenn man irgendwas anderes sagt, gut, die haben immer noch alle so ihre Hobbythemen. So, ne? Aber es gibt auch in der Liga sehr interessante Leute, die sich um eine gute Zukunft kümmern, will ich auch gleich sagen.
Ja.
Aber es ist halt dieses, wenn man schon das Glück hat, so viel Vermögen zu bekommen, dann sollte eigentlich ein Mensch, der so ein bisschen wacher ist, sagen, okay, was tue ich jetzt mal für die Gesellschaft?
Also eine Freude daran, etwas nicht nur Macht auszuüben.
Ja, damit was Gutes machen damit.
Genau.
Ne? Und das machen zum Glück auch einige, aber viel zu wenig. Und jetzt wäre aber so eine Stadt mit Dachgärten, wäre schon mal ganz was anderes, ne? Weil wenn viele Dachgärten da sind, ist das ja quasi oben auf dem Dach schon. Ich habe mal Besucher gehabt aus Israel und der kam dann oben hoch, weil wir haben so einen Balkon und ich wohne in einer recht schönen Gegend von Hamburg und da sind viele Bäume und so, ne? Und der halt aus
aus der Wüste.
Israel, Wüste, aus Tel Aviv da. Mhm. Und der kam dann auf den Balkon raus, war gerade eingeflogen und kam dann raus. Und dann sagt er, this is a jungle.
Ja, ja.
Und
einfach nur ein paar Bäume.
Ja. Und das sind einfach Bäume, Straßenbäume. Mhm. Und das sind ja noch nicht mal Dachgärten so. Ne? Und das ist... Das verträgt sich auch mit einer hohen Bewohnerdichte, weil wenn man diese Blockrandbebauung hat, dann hat man mit 5, 6 Etagen hat man eine unglaublich hohe Bewohnerdichte. Wenn man da jetzt obendrauf Dachgärten hat, wird das sehr schön. Innen drinne sind sehr ruhige Räume, wenn man es denn so einrichtet. Und insofern ist das schon mal eine Architektur, wo man Anleihen machen kann auf das, was früher viel gemacht wurde. Blockrandbebauung ist ja ganz, ganz alt. Und in neueren stadtplanischen Entwürfen kommt das auch wieder. Also ich habe Entwürfe gesehen, wo ich auch ein bisschen jetzt in Richtung Dachgärten mitwirke. Also keine Versiegelung, ne, sondern dass man quasi den Boden, der da ist, anhebt. Und
genau. Und das ist statisch auch kein Problem.
Überhaupt nicht. Es ist nur halt im Bestand ist es schwierig. Ne? Ja. Also Umbau ist sehr schwierig, aber so im Bestand das gleich zu planen.
Ja.
Aber das ist, wenn man es gleich macht, ist es kein großes Thema. Die Mehrkosten liegen absolut im überschaubaren Bereich. Mhm. Und da ist halt dann die Sache, dass diese Blockrandbebauung wieder kommt, sehr zu Recht. Und man macht heute Flachdächer, dann kann man auch gleich einen Dachgarten machen. Damit kann ich Wasser auffangen. Der Wasserkreislauf bleibt besser erhalten. Wenn es mal stark regnet, kann ich auf dem Dach viel Wasser auffangen, das dann entweder nutzen oder halt erst später versickern, wenn starker Regen vorbei ist. Und das Interessante wird jetzt, wir haben eine Entwicklungen im Moment, wo so Pseudoaktivitäten sind, also wo irgendwas gepusht wird von der Politik, wo, wenn man die Hintergründe sich betrachtet, es irgendwie doch sehr sonderbar ist.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Ja, das, wo ich drauf raus will, ist, dass die diese großen Autos mit riesigen Batterien, eine halbe Tonne Batterie oder mehr, einer Ökobilanz, die verheerend ist, selbst für CO2, was ein guter Indikator für Effizienz ist, ne? Für anderes hat es nicht so viel Bedeutung, aber ist ein sehr guter Indikator für Effizienz. Und beim Klimageschehen spielt es eine Rolle, aber es ist nicht diese Hauptrolle, die ihm gegeben wird. Ne? Also deshalb die Begründung für diese Elektroautos ist in sich schon hanebüchen. Aber dann ist das Absurde, dass gerade diese größeren, also sagen wir mal Mittelklasse-Autos mit Elektroantrieb, die auch die schlechteste CO2-Bilanz haben von allen. Die saubersten Autos im Moment wären Gasfahrzeuge.
Gas. Okay.
Das verschwindet gerade so halbwegs. Mhm. Ne? Warum ist das? Und jetzt will ich aber auf die Stadt kommen, weil fürs Land sind Fahrzeuge sehr, sehr wichtig. Das ist einfach, in der Stadt ist ein anderes Thema, da kann man mit dem Fahrrad, öffentlicher Transport und so weiter. Und da wäre jetzt, wenn man, sagen wir mal, eine visionäre Politik hat, wo man sagt, wie kann eine Stadt aussehen in Zukunft? Warum haben wir diese ganzen Autos da stehen? Es ist absurd, da könnte es viel schöner sein, da könnte auch viel mehr grün sein zum Beispiel. Große Autos haben ihre Berechtigung auf dem Land und für Überlandfahrten längere Strecken, aber was sollen die alle in der Stadt? Und jetzt wäre ja die Chance mit dieser Elektrifizierung zu sagen, ja, wir machen eine sinnvolle Elektrifizierung, nämlich Elektroleichtfahrzeuge. Mhm. Ne? Also kleine Fahrzeuge, sehr leicht, die vielleicht 60 km/h maximal fahren, in der Stadt braucht man nicht mehr, die aber generell als ein einfaches Leihsystem sind. Ne? Also wie diese Fahrradleihsysteme zum Beispiel, die ganzen Dinger, die es heute gibt, das gibt zig verschiedene Leihsysteme, ich muss da Mitglied sein oder da, das ist auch wieder absurd, weil da kein politischer Wille da zu erkennen ist. Es wird einfach so ein Wildwuchs da verwaltet und Lobby bedient, ne? Weil diese großen Elektrofahrzeuge, das ist Lobbybedienung, das sind neue große Märkte, die da aufgebaut werden.
New sehr Green verheerend. Deal.
Ja, es ist aber sehr verheerend, weil diese Lithium-Akkus sind menschenrechtsverachtend, da werden Kinder für zu Tode gequält. Und da muss es neue Lösungen geben, die sind aber nicht absehbar. Das, was alles seit langem versprochen wird, ist nicht in Sicht. Es ist, haut nicht hin. Jetzt sollte man aber zumindest, wenn man in diese Elektrorichtung geht, weil das für die Stadt schon Vorteile hat, kleine Leichtfahrzeuge mit kleinen Batterien haben. Weil die Batterie, die wird ja sowieso immer wieder geladen irgendwo. Die muss jetzt nicht da eine halbe Tonne sein. Mhm. Und wenn jetzt diese Leihsysteme das normale Transportmittel in der Stadt sind, steht immer überall eins, was frei ist.
Ja.
Aber es stehen nicht überall Autos rum. Ne? Und mit solchem Teil kann man aber dann rausfahren, da halt mal ein größeres Auto, wenn man aufs Land muss, mal was transportieren oder zu irgendwelchen Busverbindungen kommen oder so. Und dann hätte man auch diese Freiheit des Fahrradverkehrs viel mehr. Ne? Dass man halt, wenn es alles so Elektroleichtfahrzeuge gibt, hauptsächlich neben Transport natürlich, dann könnten da halt auch der Ausbau der Fahrradwege noch vorankommen, der ja zum Glück ganz gut vorwärts geht. Das finde ich eine der sehr positiven Entwicklungen in den Städten, dass man massiv Fahrradwege aufbaut.
Du hast ja jetzt, wenn ich mal so einen Schwenker zurück, du hast ja jetzt in der Schweiz und bist ja sozusagen eine, so ein Knotenpunkt, kann man so sagen, wo viele Informationen über neue Projekte zusammenkommen. Du sagst, am Anfang, da hat sich viel getan. Sind Leute schon sozusagen auch in die Gründungsphase, also richtig losgegangen haben? Ne, du hattest davon gesagt, man braucht eine Hofstelle zum Beispiel, um zum Beispiel da Gartenbau betreiben zu können. Das ist rechtlich, wie gesagt, sind Leute auch wirklich losgegangen?
Ja, es sind einige dabei.
Ja.
Und jetzt, wenn man sagt, jetzt nur mal kurz für die, die das nicht wissen, das Grundkonzept Neues Dorf ist, dass man da, wo nichts mehr ist, mindestens mit 150 oder 200 Leuten was aufbaut, damit ein interessantes soziales Umfeld entsteht, eine Schule betrieben werden kann, Kinder haben genug andere Kinder,
ja.
Alte kriegen Altenpflege und so weiter und man kann genug produzieren, so damit es halt Spaß macht. Und dieses Modell ist halt einerseits zum Beispiel ein Bauernhof, der keine Nachfolge hat, was heute üblich ist, anstatt dass die an Investoren gehen, von wer weiß wo, die irgendwelche Luftblasen wahrscheinlich da wieder aufpumpen. Da könnte man dann sagen, okay, statt jetzt eine Familie 100 Hektar, macht man halt 100 Kleinbetriebe für 100 Familien, die dann verschiedene Dinge machen, wo die Leute in Teilzeit entspannt auch Gärtnern, die wollen, man aber auch viele andere Dinge produziert. Weiterverarbeitung, zum Beispiel Elektroleichtfahrzeuge herstellen oder elektrische Geräte herstellen für diesen neuen Gartenbau und so weiter. Und das ist das Konzept, so Norddeutschland, Ostdeutschland, nördlicher Teil, wo halt einfach nicht mehr viel ist. Also diese verdammte Flurbereinigung, was einfach ein Verbrechen war an der Natur. Ja. Ich habe selber erlebt als Jugendlicher, ich bin heute fassungslos, dass sowas mal möglich war.
Na gut, die haben hier im Osten haben die von Anfang an Riesenfelder
gemacht. Hier wird das noch viel rigider gemacht.
Absolut, ausgeräumt so, ist gar kein Ausdruck.
Deshalb es ist halt so, dass totalitäre Systeme da noch viel schmerzfreier mit umgehen, weil die überhaupt keine Rücksicht nehmen.
Und, ohne deshalb, Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein, so über eine LPG gestanden haben, aber nur 2 Jahre.
Ja, aber das Schöne ist, man kann das drehen. Und das ist halt so die Sache, dass die Leute, die jetzt losgehen, was machen. Also jetzt diese großen Projekte gibt es auch so ein paar, die so am
Plan
sind. Deutschland, Schweiz, Österreich, aber auch jetzt ein Projekt in Brasilien. Da wird sowas aufgebaut wie Neues Dorf. Das ist auch schon konkret. Da ist Land gekauft worden in einer Region von Fortaleza und nicht zu weit vom Meer weg. Und die wollen halt auch diese Größe haben, dass da so viele Menschen sind. Und dann gibt es aber sehr viele Initiativen, wo die Leute im kleineren Maßstab loslegen, aber mit dem Blick drauf, das hinterher zu erweitern.
Ja.
Und das ist dann mehr so das, was jetzt in der Schweiz läuft. Da kriegt man keine 100 Hektar. Ne? Das ist da illusorisch. Aber da gibt es einen kleineren Betrieb und nebenan gibt es noch eine Wiese und so weiter. Und da sind jetzt einige dran, die halt gucken, okay, ich will jetzt aufs Land, aus welchen Gründen auch immer. Es sollten positive Gründe sein, ne? Besseres Leben. Also es ist durchaus auch ein Argument zu sagen, okay, die Stadt wird ungemütlich, was wird hier mit uns gemacht? Die Unfreiheit ist auch ein Argument, aber das sollte nicht die Hauptmotivation sein. Also man sollte schon gucken, was will ich positiv machen?
Ja.
Und da ist halt die Sache, wenn man jetzt irgendwo rausziehen will, muss ja auch gar nicht jetzt, was ich da ganz, ganz weit weg von allem sein, das ist für die wenigsten attraktiv, dass man dann sich Regionen aussucht, wo schon eine Menge Menschen sind, die schon was machen, die interessante Sachen machen. Habe ich für mich selber
hingekriegt. Was ist so ein Seminarhaus, schon etabliert ist? Als Beispiel für Leute, die...
Ja, genau. Also ich habe, wo ich mein eigenes Gelände entwickelt habe und gerade jetzt Mini-Modulhaus baue, bin ich seit 15 Jahren im Grunde dran, das Gelände zu entwickeln, ein Stück Wald zu entwickeln. Damals wollte da absolut niemand hin. Und heute kommen fast täglich Leute und sagen, oh, ist nicht irgendwo noch ein Grundstück oder ein Haus zu verkaufen? Das ist so, dass in der Gegend, ich bin deshalb da hingegangen, weil ich habe mir viele Gegenden angeguckt und da waren einfach viel interessante Leute. Da war was los, kulturell wurde was gemacht, Leute, die sich für die verschiedensten Dinge interessieren. Bei weitem nicht alle einer Meinung. Also gerade da jetzt im Wendland ist vieles aus Anti-Atomkraft-Anfängen entstanden. Viele dieser Leute stellen sich jetzt als Oberdogmatiker heraus, weil die halt jetzt völlig komische Dinge auch einfach glauben, ohne sich zu hinterfragen, auch Wissenschaft ignorieren. Und das ist so ein bisschen jetzt aber eine Desillusionierung. Also ich hatte vorher die Illusion, dass wir als Gesellschaft sehr viel weiter sind. Mhm. Und jetzt ist quasi Bomb, oh, wir sind quasi Mittelalter. Und das meine ich so halbwegs ernst, nicht so ganz. Aber ich glaube, im Mittelalter waren viele Leute, die haben wirklich auch relativ klar gesehen, was sie wollen und so. Und heute sind wir so eine Gesellschaft auf dem Weg zur Zombifizierung. So, ne? Ich meine, schon die Kinder fangen an, da irgendwie den ganzen Tag nur noch irgendwie da rumzuwischen und so. Mhm. Und das ist so die eine Entwicklungsschiene, also Globalismus, Zombifizierung. Und die andere Richtung ist Freiheit, Selbstbestimmung. Ich mache das, was ich wirklich will. Ja. Und ich benutze einen Computer, aber das ist ein Werkzeug. Und ich lasse mich da jetzt nicht suchtmäßig reinziehen in sowas. Weil ich meine,
wenn man in bestimmten sozialen Medien über eine Zeit lang, also es gibt so eins, wenn du da 2 Tage nicht drin gewesen bist, kriegst du eine Nachricht, ne? Es hat sich viel getan. Du musst, du musst unbedingt
da wird so ein Sog erzeugt und
so ein Like abholen.
Ja. Ja, und umgekehrt, jetzt hier Alternativmedien, wie du es machst, fantastisch. Das erreicht ganz viele Menschen, aber in einer Art anzuregen, was kann man selber machen.
Genau, darum geht es.
Also hier sitzt jetzt keiner vom Bildschirm, um irgendwie sich die Zeit totzuschlagen, sondern weil man einfach gucken will, was kann ich machen, was gibt es da an Entwicklungen. Und das mache ich ja auch. Ich gucke auch viel, man kann schöne Projekte besuchen, ohne da hinfahren zu müssen. Ne? Und dadurch kann man auch sehr schnell dann durch die einfach Möglichkeiten, die wir heute haben, kann man gucken, welche Regionen sind für mich interessant. Wo sind Leute, die was machen, was mich interessiert? Wer macht Permakultur? Wo ist kleinräumige Landwirtschaft? Wo sind Leute, die sich mit lokaler Produktion beschäftigen? Und da ist halt einfach was, wo, wenn jemand jetzt rausgeht aus der Stadt, und die Stadt wird natürlich entlastet. Also wenn jetzt, sagen wir mal, ein Teil der Leute in der Stadt rausgeht, entstehen ja wieder Freiräume. Und dann hört auch sofort diese Nachverdichtung auf, weil der Bedarf ist einfach nicht mehr da. Und dann kann man halt dann empfehlen, Leute, die jetzt was machen wollen, erstmal sich andere suchen, die mitmachen wollen, Freundeskreis, wer ist da interessiert dran, selber mal gucken, wer macht in der Region was, wo man hin möchte, muss ja nicht unbedingt da sein, wo man wohnt, man kann ja auch frei denken. Man kann ja auch sagen, okay, das Klima hier ist mir irgendwie zu kalt und regnerisch und geht in den Süden. Kann man auch Pech haben. Die Schweiz hatte keinen Sommer dieses Jahr, da hat es nur geregnet. Aber dass man halt auch da guckt, wo zieht es mich wirklich hin? Ne? Und wo ist etwas, wo ein Lebensumfeld ist, was ich gerne mag? Mag ich Berge und so weiter? Also auch den Aspekt finde ich sehr wichtig. Ne?
Ja. Und also überhaupt, es gibt ja einen Matthias Hawkes zum Beispiel, ne, so ein Zukunftsforscher.
Ja, genau. Ja.
Und da wird man immer so, man geht einfach davon aus, ja, was hat denn Zukunft? Wie wird denn die Zukunft aussehen? Wer bestimmt denn das?
Das ist die Frage, genau.
Ja, wer bestimmt denn das? Wer hat uns denn je gefragt, ob wir 5G oder 6G haben wollen? Wer hat mich denn gefragt, ob ich da sozusagen bestrahlt werden will, ja, mit diesen Frequenzen.
Ja.
Vielleicht können wir sie eines Tages,
wir tun die auf harmonisch.
Und wollte ich sagen, 432 Hertz.
Mache ich auch als Musik. Meine Headpan ist auf 432
absolut,
bestimmt.
Absolut, meine Gitarre auch, mein Klavier.
Genau.
Der Klavierstimmer war ein bisschen irritiert, hat er nicht so oft. Aber also, dass das mal übernommen wird. Aber es hat uns ja niemand gefragt. Aber wir haben uns, jetzt kommt es ja, wir haben uns selber nicht gefragt, wie so wollen wir denn leben. Wir haben es einfach nur so hingenommen, dass die Gärten, also ich habe in Barsinghausen bei Hannover gelebt, 15 Jahre. Und die Bergleute hatten früher, also bestimmt 150 Meter breit, langen Garten, in dem sie sich selber versorgt haben.
Genau.
Für den Winter, weil die Löhne waren sehr gering.
Ja.
Als ich dahin kam, war eigentlich fast alles nur Rasen. Das heißt also Selbstversorgung.
Aber das ändert sich jetzt auch wieder. Ne?
Ja.
Da sind jetzt viele dabei, die jetzt dann doch mal zumindest mal ein Stück umändern und was anbauen. Und das ist so ein Teil der positiven Entwicklung. Aber das, was du jetzt ansprichst, wer bestimmt denn das eigentlich, was in der Zukunft läuft? Ja. Wenn wir als Gesellschaft keine Willensbildung haben, keine Visionen aufbauen,
ja,
dann werden wir irgendwo mitgezogen in Richtung diese Globalisten-Zombie-Welt.
Ja.
Und ich hoffe, die wird nicht kommen. Vielleicht wird es beides geben, parallel miteinander. Also bei der Macht, die diese Zombie-Welt jetzt zu haben scheint. Also ich weiß nicht, warum es...
Also finanziellen Macht, kann man sagen. Ne?
Ja, aber auch Mediendominanz und so weiter. Und das ist schon was. Und halt dieses Suchtverhalten. Ne? Irgendwie Sucht auf Unterhaltung und so
auch Infantilisierung der Gesellschaft.
Ja, also virtuelle Welten, die im Grunde so ein Lebensersatz sind, ne? Wo Leute jahrelang irgendwelche Spiele da machen und irgendwie dann völlig, völlig entsetzt sind, wenn merken, oh, das ist ja gar nicht mein Leben, sondern ich habe mein paar Jahre meines Lebens jetzt eigentlich verschwendet, weil da habe ich gar nichts gemacht für mich selber. Und jetzt aber zudem in der Wirtschaft oder bei den Leuten, die sich mit, sagen wir mal, Aufbau von Projekten beschäftigen, professionell, im großen Stil, die wissen haargenau, dass man durch eine Vision etwas verwirklicht. Die Vision ist als erstes. Und das gilt halt für die Menschen. Also zum Beispiel hat Carnegie das früher gemacht. Ne? Carnegie Hall in New York, der hat die mal gestiftet. So viel Geld hatte der. Ja. War damals, ich glaube, der reichste oder einer der reichsten Männer der Welt. Stahlmagnat, Stahlhersteller. Und der ist befragt worden, wie er das denn gemacht hat.
The Mastermind, ne?
Vision. In dem
Buch Mastermind, glaube ich, kommt
ja, es mal, gibt ja, in verschiedenen Büchern.
Ja, ja.
Und da, es ist nicht nur er, es sind mehrere. Und der
Henry
hat halt
Ford.
Tatsächlich. Ja, der hat gesagt, ich habe eine klare Vision gehabt. Ich habe die verstärkt, indem ich mit anderen gesprochen habe, geguckt habe, aha, was kann ich da verbessern? Der nächste Schritt ist, dran zu bleiben. Ne? Der war nicht am nächsten Tag bei irgendwas anderem, der ist dran geblieben. Und es hatte auch eine spirituelle Komponente, weil die auch in der geistigen Welt da unterwegs sind. Das wird selbstverständlich gemacht. Deshalb wurde das auch so lange so lächerlich gemacht. Funktioniert inzwischen nicht mehr.
Also dieses aus dem Formlosen in die Form bringen.
Ja,
also
genau.
Das unendliche Formlose.
Ja.
Unendlich heißt wirklich unendlich.
Ja.
Genau. In die Form bringen durch den Geist.
Durch den Geist. Also das ist
durch die Vision.
Das Universum ist ein geistiges Konstrukt und wir können auch geistig wirken. Und es geht tatsächlich darüber, dass wir eine Idee schaffen, visionieren. Und das Erschreckende ist, dass es gibt Untersuchungen darüber in Sozialwissenschaften, dass fast niemand sich Zukunft vorstellen kann. Hat mich völlig geschockt, weil das ist das, was mich hauptsächlich interessiert.
Ja.
Aber es ist ja gut, das mal zu wissen. Und dass man halt jetzt auch guckt, woran liegt das? Das ist wirklich ein Schulsystem, was eher einengt. Verbessert sich zum Teil jetzt etwas. Grundschulen sind besser geworden und so. Aber man kann von dieser Bremse auch sehr leicht wieder runter, indem man einfach mal so Brainstorming macht, indem man sich mit anderen Leuten umgibt, die auch
austauscht,
so eine Vision gestalten wollen. Wie wollen wir leben? Und das dann auch einfach in Realität umsetzen, also dranbleiben, auch über Jahre. Und da gibt es eine sehr schöne Sache, die ich selber in meinem Leben erlebt habe. Wenn ich auf dem Weg bin, der für mich, also meinen Seelenweg oder wie auch immer man das nennen möchte, dann kriege ich Rückenwind.
Ja.
Und das habe ich im Leben immer wieder gehabt. Also da kamen die richtigen Leute, es kam richtig viel Geld rein.
Es fällt einem dann alles zu?
Ja, genau.
Auf dieser, so eine Furche.
Ja, genau. Ja, also insofern, wenn im Leben irgendwie alles verquer geht, nur geschlossene Türen sind, dann ist ganz gut, mal in sich zu gehen, zu meditieren, was ist so mein Ding, Gespräche mit Freunden und auch mit Leuten, die man gar nicht kennt. Was blockiert mich? Nämlich diese verdammten Blockaden. Ich meine, deshalb sage ich, wir sind halbwegs Mittelalter. Wenn wir in dieser Zeit, wo wir eigentlich verstehen, dass die meisten Menschen in ihrem Leben Traumatisierungen mitnehmen, das muss angeboten werden in der Schule schon, dass man die auflöst. Warum wird das nicht gemacht? Weil dann die jetzt hier die Fäden ziehen, einfach weitermachen können. und wir dann halt ein Leben lang damit verbringen, irgendwie dieses Trauma abzuarbeiten und irgendwie mit 50 dann merken, ach Moment mal, das war ja nur, weil mein Vater damals schlecht drauf war und mich da niedergemacht hat und deshalb habe ich keinen Lebensmut mehr.
Oder was immer deutlicher wird, die posttraumatischen Belastungsstörungen zweiter Generation oder dritter.
Absolut,
das heißt, traumatisiertes Volk, bombardierte Städte, vernichtete Städte, was sich eingebrannt hat in unser, sagen wir, kollektives und Ahnenfeld, wie man es nennen will. Ja. Also dass da auch mittlerweile Menschen drauf kommen und sogar Psychologen offen sind, das verwundert mich. Also,
doch, da tut sich einiges
jetzt. Zu sehen, hey, diese Störung, das hat was damit zu tun, dass Großvater im Krieg geblieben, wie auch immer, verreckt ist. Im Krieg geblieben.
Verreckt ist. Und man sieht, was mit Menschen noch im Inneren steckt, von den alten Seuchen. Ne? Weil sonst ist das, was im Moment passiert, diese Ignoranz von wissenschaftlichen Aussagen und von, dass gute Fachleute einfach nicht Gehör finden oder sogar diffamiert werden. Da klingt irgendwas an von Traumatisierungen der Gesellschaft durch die alten Seuchen und so. Also das ist jetzt, aber wir könnten das ja mal auflösen, sagen, Moment, das brauchen wir jetzt nicht mehr und nach vorne gehen. Und das gehört für mich zu einer Zukunftsvision dazu, dass man halt einfach in der Gesellschaft anbietet, einfach mal zeigt, was es alles möglich ist, um diese Traumatisierungen, individuelle, familiäre, also so Verstrickungen, aber auch
transgenerationale,
gesellschaftliche Traumatisierung aufzulösen. Und das ist halt etwas, was dann sehr schnell dazu führt, dass die Menschen dann schon auch früher merken, Moment mal, das ist ja das, was ich eigentlich bin. Ne? Um zu wissen, wer man selber ist, muss man ja erstmal das, was man nicht ist, was einen aber blockiert und panzert und deshalb die Leute, die mit 70 immer noch da sitzen und Vermögen anhäufen, die sind oft einfach gepanzert. Die haben diese Grundsicherheit verloren und wollen immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Also so ein quasi so, was man als Jugendlicher eigentlich mal durchhaben sollte, machen die ihr ganzes Leben lang.
Sorry, nicht dran denken, dass das letzte Hemd keine Taschen hat.
Ne? Ja, genau. Ja, aber das ist ja jetzt die positive Richtung ist halt, jetzt sind diese Möglichkeiten vorhanden. Auch in der Breite, man muss nicht mehr so lange suchen. Das war vor 20 Jahren noch mühsamer. Und der Teil ist, denke ich, gut verfügbar für jede Person, die wirklich irgendwas auflösen will, zu sich kommen will. Das kommt dann schon immer natürlich kritisch hinterfragen, passt das jetzt für mich? Also auch dieses eigene, die eigene Intuition schulen, das ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Zu spüren, ist das gut für mich? Selbst bei... Ich mache es mal als Beispiel. Wenn ich ein Glas Wasser trinke, jetzt nicht weiß, wo kommt das her, ich spüre einfach, zieht mich das jetzt an oder stößt mich das ab? Ne? Mhm. Und das ist ein Wasser, das zieht mich an, also das kann ich gern trinken. Mhm.
Ich bin da gerade am Experimentieren mit Aufbereitungen.
Passt schon, das scheint gelungen zu sein. Und damit kann man aber auch entscheiden, was für Lebensmittel sind gut für mich. Ne? Ja. Und dann kann ich aber auch merken, okay, Moment mal, diese Person, die mir da jetzt irgendwas erzählt, die tut mir irgendwie nicht gut. Und dass man Kopf und Intuition beides benutzt.
Ich glaube, also dieses Thema Traumaauflösung ist wichtiger denn je, weil wenn Gemeinschaften sich bilden, dann kommen natürlich auch ein Haufen Projektionsflächen und Projektoren zusammen. Mhm. Ja, also
Das ist die Tragik der Ökodörfer. Also da sind viele Leute hingegangen aus negativer Grundstimmung. Ne? Ja. In der Stadt ist alles Mist und ich will hier weg. Und das ist aber nicht, weil es schlecht war, sondern weil die in sich das haben. Und dann gehen die da raus, dann ist irgendwie ein paar Monate ist, Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist super
dann toll. Dann finden sie die nächste Projektion.
Plötzlich, Und deshalb funktioniert da vieles nicht. Zum Glück sind da viele auf dem Weg. Es gibt immer noch große Probleme mit dem Machtthema. Ne? Viele wollen sich unterwerfen und dann gibt es ein paar, die wollen so kleine Könige oder
und Gurus beide haben sein. Sie letztendlich einen Minderwertigkeitskomplex.
Ja, und das sind so Co-Abhängigkeiten.
Genau.
Und beide leben nicht ihr eigenes Leben, sondern sind halt, und das ist jetzt das, was ich jetzt auflösen kann, wo es viele Anzeichen für gibt. Und das wäre für mich so ein Teil einer guten Zukunftsvision, dass Menschen erstmal ihre Hausaufgaben machen, ihr eigenes Zeug auflösen, auch entgiften, um erstmal zu wissen, wer man ist. Ne? Schwermetalle raus, Quecksilber, Aluminium und so, sonst weiß man nicht, wer man ist. Ne? Das ist also, das verändert psychisch auch.
Ja.
Quecksilber macht zum Beispiel sehr, sehr schüchtern. Und dann ist halt da die Sache, das sind eigentlich Grundlagen, die vorhanden sind. Dann gute Ernährung, gutes Wasser trinken, seine Energie hochhalten. Ne? Ich mache das täglich inzwischen. Ich mache täglich so eine kleine Meditation, muss gar nicht lange sein. Auch ohne Brimborium, sondern einfach, wo ich gerade bin und dann spüre ich rein, fließt mir irgendwo oder wo ist mein Energielevel? Ne? Bei mir gucke ich immer so und dann, wenn das hier ist, ist es super. Und wenn das so runtergeht, ist auch wieder Intuition, die kann man schulen. Das ist uns allen zugänglich. Und dann spüre ich so, okay, Energielevel ist ganz okay, aber saugt mir irgendwas Energie. Interessanterweise, es ist immer das Internet dabei. Also wenn ich ein paar Stunden am Computer war, der online ist, also deshalb, wenn ich irgendwas schreibe, ich ziehe inzwischen auch das Kabel da raus, für, dass ich nicht online bin die ganze Zeit.
Okay.
Und das zieht Energie. Ja. Wer auch immer dahinter steckt, interessiert mich gar nicht so, aber ich hole mir die Energie zurück, indem ich die wieder ranatme. Und dann gucke ich, saugt mir jemand Energie? Da gibt es viele Menschen, die unbewusst meistens Energie saugen. Das kann mich krank machen. Ich habe das erlebt. Also es ist auch gerade, wenn man mit vielen anderen Menschen zu tun hat, sind da doch viele, die dann da irgendwie andocken und einen aussaugen. Ist bekannt im Heilbereich, weil da viele abends fertig sind. Mhm. Und da muss man halt für sorgen, dass man da einfach nicht so seine eigene Lebensenergie weggibt. Weil das ist ja das, was ich als Potenzial habe, was ich verwirklichen kann. Wenn meine Energie mal runter ist, dann bleibe ich auf dem Sessel hängen und gucke mir irgendeine Serie an.
Ne? In der Werbung habe ich jetzt gesehen, also am Plakat, irgendwie, deine Energie ist das Wertvollste.
Ja, oder haben sie recht.
Ja. Also so nach dem Motto, ne? Wir wollen deine Energie.
Ja, wir nehmen dir
weil
die
deine
ab.
Deine Energie ist das Wertvollste, was du hast.
Ja.
Und das ist die Aufmerksamkeitsenergie?
Ja, es ist, es hat viele Ebenen. Und dann sind halt die, wenn man diese Traumata hat, das bindet sehr viel Energie. Wenn man die auflöst, kriegt man sehr viel mehr Energie.
Ja.
Gute Nahrung, gutes Wasser, habe ich schon gesagt, ist Teil davon. Und sich mit guten Menschen umgeben, die auch irgendwie so auf einer Schwingung sind, die mir gut tut.
Ja.
Und wenn ich gut drauf bin, ziehe ich solche Leute an. Wenn ich negativ drauf bin, dann bin ich umgeben von anderen, die auch diese Energie ausstrahlen. Dann ziehen sich alle gegenseitig runter.
Ja.
Und da ist halt dann die Sache, wenn ich jetzt gucke, was will ich wirklich machen mit Leuten gucken, wer hat da Interesse dran. Und,
wohin dann, geselle ich mich?
Ja, genau. Und das ist halt dann, und da halt einfach auch dem Feld vertrauen. Und das Feld funktioniert aber nur, wenn ich eine Richtung angebe.
Genau.
Nee, ich muss eine Richtung, empfangen hinterher, aber ich muss eine Richtung erstmal angeben. Ja. Das will ich auch mal aufschreiben. Das und das will ich. So will ich leben. Ich will Teil meiner Zeit gärtnern. Ich will ein eigenes kleines Haus haben, was kaum Energie braucht. Ich will in der Nachbarschaft interessante Leute haben. Ich will Leute haben, die auch Musik machen. Und ich will eine kleine Firma machen, um lokale Haushaltschemikalien herzustellen, um eins von den ganz vielen Beispielen zu nennen. Mhm. Und wenn ich diese Ausrichtung habe, dann kriege ich Signale. Dann wird irgendwie plötzlich kommt jemand vorbei. Ach hier, ich stelle Seife her. Ach ja, wie machst du das und so. Ne? Und das ist halt, was man dann so als Zufall erstmal wegtun kann, wo man aber dann merkt, Moment mal, so viele Zufälle, das ist kein Zufall mehr. Und das ist halt genau das, was ich vorhin gesagt habe, was dieser Carnegie drauf hatte. Ne? Mhm. Er wusste genau, ich habe meine Vision, der hatte eine klare Richtung. Ne? Und der hat das.
Und hat nicht dran gezweifelt. Das war auch ein ganz wesentliches Moment. Ne?
Ja, also nicht dran zweifeln ist aber nicht das Gleiche wie nicht hinterfragen. Also
nee,
immer
ganz
wieder
wichtig.
Überprüfen.
Ja.
Und dann, wo will man hin? Und deshalb ist mir das so wichtig, jetzt, wie kann man so eine Vision aufbauen? Und da ist jetzt für die Stadt, habe ich ein paar Sachen gesagt, viel mehr will ich da auch gar nicht. Das ist jetzt nicht mein Hauptfeld, weil ich denke, Städte sind sehr schwerfällig. Aber wo wir schnell agieren können, ist, dass wir halt da, wo interessante Leute sind oder wo wir mit genug interessanten Leuten hingehen, kann man relativ schnell was aufbauen. Innerhalb von wenigen Jahren kann man eine fantastische Gegend machen, sowohl von der Schönheit, Pflanzenvielfalt, Produktivität, von der sozialen Aktivität. Also da, wo ich auf dem Land bin, da ist halt, da sind ganz viele, die Musik machen. Ne? Ich sitze an meiner Baustelle da, ich arbeite da halt selber auch mit. Jetzt vorgestern war da halt irgendwie, da probte die Band, die halt da auch in der Nähe wohnt. Da. Ach schön, wunderbar, die sind wieder dran. So, ne? Und dann ist halt die Sache, dass die bisherigen Strukturen haben ein oft sehr starkes Defizit an eigener Produktion. Weil das ist irgendwie abgewöhnt worden. Ne? Es wird irgendwie so alles billig reingebracht geliefert, und so. Ja. Ne? Und dann kommen die Dinge aus dem globalen Markt, sind so billig, dass lokale Produktion sich oft nicht mehr lohnt. Und,
Zum Beispiel Töpferwesen war da, hier in der DDR. Ja, gab es ein alternatives Töpferwesen. Also ich kenne jemanden, mit dem ich im Chor gesungen habe. Und in dem Moment, wo die Grenze offen war, kamen Billigprodukte aus China. Ist völlig zusammengebrochen.
Ja, und da ist halt auch so die Wertschätzung für das, was andere produzieren. Ja. Und da ist es ganz wichtig, dass man auch eine Komplementärwährung hat oder irgendwo ein Verrechnungssystem, ein Tauschsystem. Und da gibt es genügend Ansätze, das muss man nicht neu erfinden. Das führt dann dazu, dass das, wenn jetzt jemand eine Töpferei aufmacht, das wäre zu teuer, wenn das jetzt in Euros wäre. Ja. Aber wenn das in Lokalwährung ist, ist das was anderes, weil die Lokalwährung kommt zu mir zurück. Ne? Weil ich
fließendes Geld sozusagen.
Ja, weil ich vielleicht die Bäckerei habe und dann da, wo ich die Töpfe kaufe, die kaufen bei mir das Brot und so weiter.
Das Wunder von Wörgl kann man ja sich noch mal angucken.
Ja, gut. Das hat sich ja alles viel weiterentwickelt.
Kursierende Geld, also überhaupt die Idee.
Ja, das Einfachste ist nach Margaret Kennedy, das hat sie in ihren letzten Lebensjahren gesagt, das Einfachste ist die Inhaberschuldverschreibung. Man macht einfach etwas hier, der Inhaber dieses Zettels kriegt einen Festmeter Holz von dem und dem. Und jetzt der und der ist aber jemand, den man kennt, weiß man, okay, der steht dazu.
Ja.
Und dann hat man schon ein kleines Tauschsystem. Ne? Weil mein Haus braucht kaum Holz, deshalb da.
Weil das gut isoliert ist. An wen anders geben?
Jemand anders kann ich das dann weitergeben.
Ja, ja.
Und deshalb, das ist so die Stärke der Lokalwirtschaft. Und das ist diese Transition Town Bewegung, hat das sehr schön nach vorne gebracht. Und da ist halt bei. Dem, was da so erarbeitet wurde, die haben ganz genau geguckt, in der Region, Kleinstadt, Dorf, wo fließt das Geld hin? Und es war auffällig, das fließt immer nur weg. Und Geld kommt eigentlich nur rein von denen, die woanders arbeiten, dann wieder reinfahren oder irgendwie Regierungsgeld aus irgendwelchen Programmen, die vielleicht nicht mehr lange fließen werden, weil das Geld alles veruntreut wird. Heute für absurde Billionengeschäfte werden heutzutage gemacht. Das ist Veruntreuung von öffentlichen Mitteln. Und das ist halt etwas, was zurückschlagen wird. Und jetzt ist es halt wichtig, wenn man etwas aufbaut, sollte das auch ohne irgendwelche Zuschüsse von außen funktionieren. Und da ist dann halt einerseits gibt es viele Möglichkeiten, auf der anderen Seite muss man es erstens sehr gut machen, in dem Gebiet sich richtig gut auskennen und auch den Mut haben, mal anzufangen, einfach auch klein anzufangen, das ist oft am einfachsten, sich mit Leuten zusammenzutun, die auch was machen wollen, dass man halt da auch Spaß dran hat und auch bereit sein, dass es mal erstmal eine Weile noch nichts einbringt. Und dieses unternehmerische Denken, das ist auch sehr, sehr schwach ausgeprägt in unserer
Gesellschaft. Extrem in Deutschland, ja.
Ja, nicht nur in Deutschland. Also wir haben in den USA haben wir eine andere Kultur, die sind sehr unternehmerisch, das was sehr, sehr gut ist. Aber in Europa sind wir im Grunde so als Arbeitnehmer erzogen worden.
Und es in den letzten 200 Jahren.
Ja, ja. Und es zeigt sich, dass die Leute, die unternehmerisch denken, sind fast immer welche, die auch Unternehmer in der Familie haben. Und das ist aber lernbar. Also es ist halt einfach da. Und das kann man halt dann abfangen, indem man einen Kreis von Leuten hat, mit denen man gemeinsam was entwickeln kann, der Mut wird größer, wenn man mit anderen zusammen was aufbaut. Und das Wichtigste ist, drastisch die Lebenshaltungskosten senken. Ja. Und das ist so das Schöne, wenn man aus der Stadt rausgeht.
Die täglichen Fixkosten, wie man sie nennt.
Absolut. Ja, absolut. Ja. Und das geht halt auf dem Land.
Ein Stück Freiheit.
Das ist eigentlich Grundlage der Freiheit.
Ja.
Und das ist etwas, was ich für eine Zukunftsvision ganz wichtig finde. Bei niemandem verschuldet sein, seine eigenen Dinge zu machen, die ich wirklich, wirklich will. Und auf der anderen Seite die Flexibilität und Offenheit haben, dass ich auch mal was anderes machen kann, also nicht in irgendeine Mühle sich reinbegeben. Und weil das ist ein Vorteil von einem Arbeitsplatz, da kann ich einfach mal kündigen, was anderes machen. Wenn ich was Eigenes aufbaue, das ist natürlich, das kann auch sehr lange nachwirken. Ja. Das habe ich selber erlebt. Ich habe mehrere Unternehmen gegründet oder mitgegründet und das hängt einem manchmal noch sehr lange an den Beinen, selbst wenn finanziell nichts schiefgegangen ist, aber einfach damit man das vernünftig weiterbringt. Und das sollte man nicht unterschätzen. Deshalb auch lieber klein aufbauen, mit mehreren das zu machen. Wenn einer nicht mehr möchte oder aus irgendeinem anderen Grund ausfällt, kann es trotzdem weiterlaufen.
Also wichtig ist das, was du, war ja eigentlich eine schöne Zusammenfassung. Also immer wieder sich fragen, was tut mir gut? Aufräumen in Sachen Traumata. Fixkosten so weit wie möglich senken, um keine Zwänge zu erschaffen. Ja, das ist ja heutzutage, also Fixkosten allein, ja, wenn da ein Zimmer, winzig Küche, winzig Bad, 800 Euro in München kostet, ein Zimmerchen, 30 Quadratmeter oder so, dann ist das nicht nur unverschämt, das ist jenseits von Gut und Böse quasi. Das sind Fixkosten, die musst du erst mal reinholen. Und da hast du noch nichts gegessen.
Ja.
Und andere Leute leben von 800 insgesamt. Also Fixkosten runter, nicht verschulden.
Absolut.
Weil das, was Macht in dieser Welt ist, ist durch Schuld.
Ja, genau. Ja.
Schuld und Schulden.
Ja.
Ja, Culpa und Deudas im Spanischen. Ja, und Debt im Englischen. Aber im Deutschen haben wir den Zusammenhang. Schuld und Schulden.
Ja. Man kann sich aber trotzdem Investoren suchen im Privatbereich, wo man dann halt nicht einen Zins bezahlt, sondern wo man halt aus dem, was man produziert, gibt es einen kleinen Rückfluss. Ne? Wenn ich jetzt,
Dividende oder so.
Was weiß ich, nochmal zu dem Beispiel Haushaltschemikalien. Ne?
Ja.
Dafür kriegt die Person, die mitinvestiert, einmal im Monat so ein kleines Päckchen mit den Dingen, die sie so brauchen. Dann hat der eine hat den Vorteil, das ist Realwert, ist nicht von, was weiß ich, Inflation und so abhängig und läuft auch noch weiter, wenn das andere jetzt vielleicht zusammenkracht, jetzt hier diese China-Bombe, die gerade unterwegs ist oder auch andere. Und dann hat man aber auch die Möglichkeit, mal ein bisschen was zu investieren in Geräte, Maschinen. Diese Maschine kann aber jemand anders auch aus dem Umfeld bauen, sodass man halt dann nicht jetzt alles so mühsam ganz klein aufbaut, sondern bei manchen Dingen muss man erstmal eine gewisse Durchschlagkraft haben, indem man bestimmte Geräte hat oder sowas. Ja. Ne? Und das ist das sollte man machen, ohne sich zu verschulden, sondern indem man auf Augenhöhe, hier ist ein Investor, der kriegt von meinem Produkt was zurück. Und ich stehe dafür gerade, dass die Produktion läuft. Ansonsten hat derjenige einen Anteil an den Anlagen, sodass das halt werthaltig ist. Ne?
Da müssen sich die Leute das aber auch wert sein. Dass sozusagen, dass die Menschen zu ihnen finden, die gut Geld haben und eigentlich, ich sage, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Geld? Also ich habe keine Lust, dauernd in Aktien zu machen, mich da um die Sachen zu kümmern. Aber so eine gute Sache mit auf den Weg zu bringen und wachsen zu sehen.
Ja, oder 100 Leute, die jeweils 1.000 Euro mit reinstecken. Ne?
Ja,
oder
1.000
Leute, die 100 Euro reinstecken.
Ja.
Da kann man schon auch was mit anfangen. Ne?
Ja.
Und das ist halt einfach eine Sache, die jetzt ja sehr viel leichter geht. Ne?
Ja.
Aber das ist halt, das sind so die Basissachen. Und dann ist aber wirklich ganz wesentlich, eine Vision zu kreieren.
Genau.
Mit einer Gruppe von Leuten, wo man das machen will. Und dann aber sich schlau machen. Also das ist ja das Schöne. Ich kann ja jetzt dadurch, dass ich weltweit gucken kann, von meinem kleinen Computer, egal wo ich bin fast, und kann mir tolle Projekte angucken. Ich kann unglaublich schnell lernen.
Ja.
Und dann muss man sich bewusst sein, dass was ich theoretisch lerne, wenn man in der Praxis anfängt, dann wird das ganz anders.
Genau.
Und deshalb halt auch gleichzeitig schon mal was machen. Und wenn man nur in der Küche mal anfängt, jetzt da mal eine Zahnpasta selber zu bauen. Ne? Mhm. Ich war in der Schweiz, deshalb komme ich aufs Beispiel. Ich war einmal eingeladen bei welchen, wo ich übernachtet habe. Die haben so eine Produktion auch von, also sie macht da so Kosmetika, sehr, sehr schöne Kosmetika. Und die haben einen vernünftigen Preis und sind so toll. Mhm. Ich habe mir auch gleich einiges dann gekauft. Und das ist halt eine Sache, die, ja, man kann in der Küche schon mal anfangen, man besorgt sich mal so ein paar Dinge und dann hat man einerseits sehr schnell da ein Gefühl dafür, ach Moment mal, das ist ja alles, ja, dann doch, wenn man es wirklich macht, wie mache ich das denn jetzt wirklich? Wenn man es einmal gehört hat, denkt man, ja, ist ja so einfach, ne? Und das ist dann halt wirklich diesen Weg zu gehen, ins Handeln zu kommen, mit den Händen was zu machen, Hände. Und das ist heute den Menschen abgewöhnt. Und da wieder
hinkommen. Wieder hinkommen.
Ja.
Wirklich unsere Hände zum Handeln benutzen.
Mhm. Ja, genau.
Nicht nur virtuell so. Ja, Ralf, vielen, vielen Dank für diese Ermutigung. Das ist immer wieder erfrischend, deinen Enthusiasmus, den du hier mit reinbringst und die Menschen ermutigst. Und ich wünsche dir für heute für den Vortrag und morgen für den Workshop inspirierende Begegnung und vielen, vielen Dank für dein Kommen und wir werden uns wiedersehen.
Ich danke für die Einladung und auf das noch viel mehr Gruppen entstehen.
Genau, und Gartenring ist deine...
Gartenring.org.
Org, genau.
Ja, ohne www, sondern einfach Gartenring.org. Das ist meine private Internetseite.
Genau.
Ich habe einen YouTube-Kanal auch, wo ich viele inhaltliche Sachen habe über Wassersysteme, regenerative Landwirtschaft und so weiter.
Du hast ein unglaublich... Also du bist ein gewundriger Mensch.
Interessiere mich einfach für viele Sachen. Genau. Inzwischen habe ich auch gelernt zu fokussieren auf nicht zu vieles.
Genau.
Weil wenn man zu vieles anfängt, das ist auch energetisch nicht gut. Das saugt
zerfasert
einen auch aus. Ja, genau.
Vielen Dank, Ralf Otterpohl. Ja, ihr Lieben, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, hat Erich Kästner mal formuliert. Oder war es Philipp Busch? Nein, Erich Kästner. einfach im Kleinen anfangen und gucken, ist das wirklich meins oder ist das nur ein Gedanke, ach, das ist jetzt gerade en vogue, ist es so up to date. Gucken, was tut mir gut, wo geht mein Herz auf und dann sich gesellen, mit Menschen, die eines Sinnes, nicht einer Meinung, aber eines Sinnes sind, nämlich eine Vision zu entwickeln, wie wir als Menschen unter Menschen menschlich leben. In diesem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit und sage für heute Tschüss.